Der John Sinclair Podcast mit Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach.
Herzlich willkommen, liebe John Sinclair Freunde, zum Oktober Podcast. Das Jahr ist fast schon wieder rum. Es wird wieder kühler draußen, der Sommer ist vorbei, die Spekulatius liegen schon wieder in den Supermarktregalen, jedes Jahr wieder. Und auch wie bei jedem Podcast, am anderen Ende der Leitung ist der Dennis. Hallöchen, nach Hamburg.
Ja, hallo, auch von meiner Seite. Hallo, liebe John Sinclair-Freunde. Ja, wir sind wieder mal nicht im Studio, sondern gegenseitig zugeschaltet. Und dafür können wir hier aber schön gemütlich eine ganze Podcast-Folge machen.
Ja, nicht, dass der Eindruck entsteht, jetzt, wo wir uns einmal an die bequeme Technik hier gewöhnt haben, dass es nie wieder einen Podcast geben wird, bei dem wir beide mal im Studio sind. Also ich denke, das wird sich demnächst auch mal wieder ergeben, oder?
Davon gehe ich aus, alleine schon, weil wir jetzt im November und Dezember wieder jede Menge Aufnahmen eingeplant haben. Ja. Da wird sich automatisch dann wieder die Gelegenheit ergeben. Im Moment war halt Produktionsphase auf deiner Seite viel angesagt und Schreibphase auf meiner Seite.
Genau.
Deshalb waren wir im September und auch vorher im August wenig im Studio. Aber wie gesagt, das ändert sich demnächst.
Ja.
Ja, bevor wir mit dem Podcast jetzt wirklich starten und mal unsere kleine Agenda für heute auflisten, noch einige Worte zu Bernd Rumpf. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt. Er ist leider vor einigen Tagen verstorben. Bernd Rumpf hat ja den Asmodis gesprochen bei John Sinclair und war vor einiger Zeit schon krankheitsbedingt nicht mehr im Einsatz. Es war ja so, dass wir mitten im Zyklus leider die Stimme wechseln mussten. In dem 125er-Zyklus, also in der Folge 125, hatte er seinen letzten Auftritt gehabt als Asmodis. Und in diesem Mehrteiler, das war der erste von vier Teilen, und in den weiteren Teilen hat ihn dann Erik Scheffler vertreten. Wir haben auch noch eine Mail von Bernd bekommen, als er dann wieder aus dem Krankenhaus raus war und sagte auch, ja, er ist wieder bei der Arbeit und guten Mutes und es klappt auch wieder. Aber jetzt kam halt die Nachricht ein paar Monate später, dass er leider verstorben ist, was uns wahnsinnig leid tut und was auch ein großer Verlust natürlich für die John Sinclair-Serie ist. Er hat ja den Asmodis nun wirklich über viele Jahre, fast ja Jahrzehnte kann man schon sagen, bei der Serie gesprochen. Erik Scheffler wird dann vermutlich der Nachfolger werden. Das liegt jetzt ein bisschen natürlich nahe und auf der Hand. Wir haben aber noch gar nicht weiter darüber gesprochen, weil Asmodis zurzeit etwas im Hintergrund ist in der Serie. Aus diesem Grund hatten wir eben leider auch keine weitere Aufnahme mit Bernd dann bis dahin jetzt. Ja, soweit zu diesem traurigen Thema. Mehr kann man dazu im Augenblick, glaube ich, auch nicht sagen, außer dass eben eine große Stimme, nicht nur für John Sinclair, sondern natürlich auch im Synchronbereich bei vielen anderen Hörspielen, er hat ja zum Beispiel Liam Neeson gesprochen oder Alan Rickman auch, beiden synchronisiert, eine große Stimme von uns gegangen ist. Das, ja, ist so.
Bernd Rumpf assoziiere ich ja auch immer mit diesem dröhnenden Lachen, ich weiß gar nicht.
Mit Asmodis
lachen. Mit Asmodis und ja. Das ist, glaube ich, einmalig. Ich glaube nicht, dass wir da einen adäquaten Ersatz für dieses Lachen finden werden. Unvergessen.
Was übrigens gar nicht seinem Charakter entspricht, muss man sagen. Denn wir haben ihn jetzt während vieler Aufnahmen kennengelernt. Und es gibt wirklich wenige Menschen, die herzlicher sind oder gewesen sind als Bernd Rumpf, als er gewesen ist. Er hat mit Asmodis nicht viel gemein. Es war aber so, das Mikro ging an und schnipp war Asmodis da. Also das war auf jeden Fall eine riesige Fähigkeit von ihm, auch diese berühmten First-Take-Aufnahmen zu liefern und genau diese Rolle auch da immer wieder zu treffen, auch nach Monaten oder manchmal nach Jahren.
Ich glaube, es hat ihm, glaube ich, so ein bisschen Spaß gemacht. Also das hat man schon gemerkt, wenn es richtig fies wurde, hat er auch richtig Gas gegeben in der Aufnahmekabine.
Genau, das stimmt, ja. Ja, aber wie gesagt, aber ein absolut herzlicher Mensch und es hat großen Spaß gemacht, mit ihm aufzunehmen. Es ist einfach schade, sehr schade, dass er nicht mehr da ist. Ciao, Bernd Rumpf an der Stelle.
Mach's gut.
Ja. So, dann wollen wir mal mit dem Podcast so richtig anfangen, würde ich sagen.
Inhaltsverzeichnis.
Ja. Im Inhaltsverzeichnis stehen eigentlich drei Punkte, wenn ich das richtig sehe, oder Sebastian? Erstens Dead Zone.
Ja, wenn du das. Ich dachte, so wir quatschen halt erstmal ein bisschen, weil es ja gerade aktuell auch in Arbeit ist und so. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt ein Punkt sein muss, den wir jetzt direkt jetzt Inhaltsverzeichnis nehmen.
So ein kleiner Punkt, kann man sagen. So ein Auftaktpunkt. Ne? Ja. Ja, genau. Dann kommt ein Hauptpunkt, so ein richtig großer, dicker, schwarzer Punkt. Das wird der Shimada-Zyklus sein. Der wurde jetzt ja auch schon angekündigt, offiziell auf der Facebook-Seite und im John Sinclair Newsletter, wenn ich es richtig gesehen habe. Und da gibt es ja einiges zu sagen. Bisher sind ja nur ein paar Zeilen bekannt und ein paar Titel, was da so auf euch zukommt. Darüber wollen wir halt ein bisschen mehr sprechen. Und dann kommt als kleiner, wie sagt man, Abtaktpunkt. Wir haben Auftakt und Abtakt. Kann man sowas sagen? Nee, ich glaube nicht. Ne? Aber wir haben
Absprung,
dann,
nennen wir das.
Wir sind auf dem Absprung dann am Ende mit den Vorschauen natürlich, die wie immer an den Schluss gehängt werden. Ja, das ist unser großartiges Inhaltsverzeichnis für dieses Mal. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben.
Ja, es war wie immer phänomenal von dir vorgetragen. Also
ja, selbstverständlich.
Die Spannung ist jetzt, glaube ich, bei den Hörern auf dem Siedepunkt.
Ja, bei mir selbst übrigens auch. Und ja. Deswegen lass uns lieber schnell loslegen.
Genau.
Bevor die Spannung wieder abflauten. Ja, Dead Zone.
Genau, Dead Zone. Folge 4 ist fertig, ist raus. Veröffentlicht, glaube ich, noch nicht, oder?
Wird soweit ich weiß, kommt die Ende Oktober. Wird
wahrscheinlich gerade gepresst oder ist in der Auslieferung oder sonst irgendwie auf dem Weg zu euch. Und ja, also ich glaube, wir sind beide erstaunt, ne, wie gut die Serie ja anläuft eigentlich und wie viel Feedback das da eigentlich auch gibt.
Ja, das ist schon ganz erstaunlich, dass das Feedback auch sich nicht beschränkt auf Daumen hoch und finde ich gut, wie das in heutiger Zeit ja oft mal so ist, sondern dass viele sich auch damit auseinandersetzen, was da eigentlich entsteht gerade. Und mit diesen neu entwickelten Figuren, mit dem neuen Kosmos, was da alles noch dahinter stecken könnte, das ist natürlich total spannend, auch für uns, wenn man euch da mit Rätseln liest. Wir haben auch uns natürlich darüber sehr viel Gedanken gemacht und deshalb freut es uns auch, wenn das dann auf der anderen Seite ankommt bei euch.
Ja.
Und es ist ja so, dass wir bei Folge 4, die jetzt erscheint demnächst, immer noch bei den Folgen sind, bei denen dieser Kriminalfall, um den es scheinbar geht für Zuko und für Shao, für John Sinclair ja leider nicht mehr. Er ist ja am Ende der ersten Folge gestorben. Und dieser Kriminalfall ist immer noch in der Entwicklung. Und jetzt, Sebastian, bist du ja gerade an Folge 5 und da ändert sich das aber schlagartig, oder?
Ja, was heißt schlagartig? Also wir knüpfen ja mit der Folge 5 quasi nahtlos an das Ende von Folge 4 an, was wieder ein Cliffhanger ist natürlich. Und kümmern uns dann erstmal wieder um Bill Connolly, der ja eine schmerzhafte persönliche Niederlage hinnehmen muss, um dann gegen Mitte, Ende der Folge das Staffelfinale schon ein bisschen einzuläuten. Da gewinnt dann das Ganze sehr stark an Tempo und das zieht sich dann die gesamte Folge 6, also die letzte Folge, auch durch bis zum fulminanten Abschluss. Ja, und somit haben wir eigentlich, wenn wir die Gesamtserie jetzt, die gesamte Staffel betrachten, haben wir natürlich einen sehr rasanten Start der Serie zu Beginn. Dann haben wir, wie von dir gerade erwähnt, halt den Kriminalfall und die Mystery-Aspekte in der Mitte der Staffel im Vordergrund. Und jetzt zum Schluss geht's halt nochmal richtig rasant und actionmäßig ab.
Da laufen halt auch ein paar Fäden zusammen, die wir ausgelegt haben in den ersten Folgen.
Genau. Und deswegen finde ich es eigentlich auch recht spannend und interessant, wenn man sich so das Feedback anguckt, dass die Leute halt genau das auch gut finden, ja, dass sie im Vergleich zum Beispiel zu einer Edition 2000, dass das hier alles etwas komplexer und
gemächlicher, sprich es ruhig aus.
Ja, gemächlicher auch, aber es ist halt auch mehr Tiefe, als man so in einer Edition 2000 Folge unterbringen kann, ja, und auch.
Weil wir uns schlicht mehr Zeit lassen auch, ne, einfach, das muss man ja sagen, für die Figuren, die einzelnen Figuren bekommen mehr Szenen, in denen sie Profil gewinnen können überhaupt. Die Handlung der Edition 2000 hat ja auch ein gewisses Tempo, genau. Wo das nicht immer möglich ist. Es sind einfach zwei verschiedene Serien.
Genau, und das haben auch viele erkannt, finden das auch gut und letztendlich war es ja auch das, was wir erreichen wollten.
Ja, Dann haben wir den kleinen Punkt schon mal abgearbeitet, ne? Den Auftaktpunkt.
Genau. Also natürlich muss man jetzt auch zum Schluss dann nochmal sagen, wer jetzt noch nicht reingehört hat, aus welchen Gründen auch immer, der möge das
bitte. Ich glaube, da gibt es niemanden. Das gibt es einfach nicht, Sebastian.
Für den unwahrscheinlichen Fall. Komm, lass uns nochmal kurz den Werbeblock reinschieben.
Ja, fühl dich schlecht, zu Recht. Und laufe schnell zum Händler.
Erleben Sie den neuen Sinclair jetzt, der zum Kaufen.
Erleben Sie ein ganz neues Lebensgefühl. Jetzt mit Sinclair Dead Zone.
Ja, sehr gut.
Erleben ist ja sowas von bullshittig, weil es überhaupt gar keine Wertung hat. Es ist einfach so, ja, tut mir leid, den du ansprichst, der ist nicht tot, also lebt er. Also wird er gerade auch was erleben. Warum soll er jetzt, also was ist das für, da ist da nichts dahinter. Das sind die Worte,
ja,
wo sich
ja,
jeder drin
gut, Dennis,
findet.
Danke, das reicht jetzt auch. Kommen wir wieder zurück zum Thema.
Hallo? Hallo, war ich gerade weg?
Nein, ist alles klar. Passt.
Der große
Punkt im Inhaltsverzeichnis, Dennis. Worum handelt es sich da?
Na egal. Der Shimada-Zyklus, genau. Ja. Zum Anfang für die entsprechende Meldung auf der John Sinclair-Website nicht gesehen haben, wollen wir ganz kurz erklären, worum es da überhaupt geht. Wer ist Shimada, Sebastian?
Ja, Shimada ist ein mächtiger Ninja-Dämon, der warum auch immer gelegentlich auf den Titelbildern der Hefte oder CDs als Mann mit blauem Bademantel dargestellt wird, was ihn jetzt nicht so mächtig erscheinen lässt. Ja, und mit dem haben John Sinclair und Zuko in der Vergangenheit schon Bekanntschaft gemacht, als sie nämlich Xoron vernichtet haben und sich Shimada, soweit ich mich erinnere, zu dessen Nachfolger erklärt hat.
In der Folge 105 bis 107 war das, ne? Genau.
Bei uns wird er natürlich keinen blauen Bademantel tragen, sondern als waschechter Ninja natürlich einen schwarzen Kampfanzug. Ja, und vielleicht kannst du das dann nochmal kurz in den Serienkontext einordnen.
Shimada ist eben ein Ninja-Dämon, der natürlich aus einem bestimmten Grund auf der Erde wandelt. John Sinclair hat, wie gesagt, schon mal von ihm gehört. In der Folge 105 bis Folge 107 hat ihn auch kämpfen sehen und hat mit ihm zusammen in so einer Art gemeinsamen Aktion, obwohl sie eigentlich Feinde sind, den Xoron, das letzte Mitglied der Mordliga, getötet, vernichtet. Und Shimada hat sich dann zu dessen Nachfolger ausgerufen, also zum neuen Herrn der Zombies und Ghouls, mal so ganz nebenbei, denn eigentlich ist er ja hauptberuflich Ninja, wie du gerade gesagt hast.
Ninja-Dämon.
Ninja-Dämon, genau. Und vielleicht erklärst du mal, was überhaupt ein Ninja eigentlich ist, Sebastian.
Ja, die Ninja waren im alten Japan eine Gruppe von, ja, sagen wir mal, Kämpfern, die in Auseinandersetzungen kriegerischer Art zum Beispiel eingesetzt wurden für Aufgaben, die, sagen wir mal, nicht so ganz ehrenvoll waren, wie zum Beispiel Mordanschläge, Spionage, Aufklärung und so weiter. Also anders als die Samurai, die ehrenhafte Kämpfer waren in der offenen Auseinandersetzung. Ja, und die Ninja hatten dementsprechend auch einen eher niedrigen gesellschaftlichen Status im Gegensatz zu den Samurai. Ja, und die hatten für ihre Aufgaben eine recht umfangreiche Ausbildung, nicht nur in kämpferischer Hinsicht, also bewaffneten und unbewaffneten Nahkampf, Bogenschießen und solche Geschichten, sondern beispielsweise auch solche Sachen wie Schauspielerei, um sich für ihre Aufträge in andere Personen hineinversetzen zu können und die spielen zu können. Aber auch Chemiekenntnisse, um Gifte herstellen zu können oder Explosivstoffe. Ja, all solche Dinge waren also deutlich umfangreicher ausgebildet als beispielsweise wiederum die Samurai. Und das macht sie natürlich zu so etwas wie altertümlichen Geheimagenten.
Soweit zur realen Geschichte und was John Sinclair angeht.
Wobei man da noch, bevor du jetzt zur Hintergrundgeschichte von Shimada kommst. Man muss natürlich sehen, dass die Ninja heutzutage Teil der japanischen Popkultur sind und spätestens seit den 80er Jahren mit dem Boom der Ninja-Filme, also der amerikanischen Ninja-Filme, dann auch Teil der westlichen Popkultur geworden sind. Und da werden sie natürlich eher als eine Art Comic-Version dargestellt mit übermenschlichen Fähigkeiten und das hat natürlich relativ wenig mit den authentischen historischen Ninja zu tun. Ja, aber ich denke, mit so einer Version der Ninja haben wir es dann auch eher bei John Sinclair zu tun. Denn es macht natürlich unheimlichen Spaß, daraus dann entsprechend Sinclair ebenbürtige Gegner zu basteln, die mit einem Dämon an der Spitze dann, glaube ich, recht interessante und facettenreiche Gegner werden in diesem Zyklus.
Ja, zur Figur Shimada, der ist eben, wie gesagt, kein realer Ninja natürlich, der jetzt einfach als Untoter dann erweckt wird, vielleicht auch besondere Fähigkeiten hat, sondern er ist ein echter Dämon, auch mit Führungsanspruch. Das haben wir ja schon in der 105 bis 107 gemerkt, wo er sich mit Xoron angelegt hat und mit dem goldenen Samurai und tatsächlich auch beide vernichtet hat, in Gemeinschaftsarbeit mit John Sinclair. Eine unfreiwillige Zusammenarbeit übrigens, denn Shimada ist natürlich auf der gegnerischen Seite. Er ist ja von Emahor, dem Teufel in der japanischen Mythologie, erweckt worden und ist einem geheimnisvollen blauen See entstiegen, über den wir noch mehr erfahren werden im Laufe des Zyklus. Mit einer bestimmten Aufgabe, nämlich haben Emahor und Susanoo, das ist der zweite geheimnisvolle Name, nämlich der Bruder von Amaterasu. Amaterasu kennen wir ja schon als japanische Gottheit, die sich in Shao schon öfter gezeigt hat und Shaos Körper besetzt hat, um zu Zuko und John Kontakt aufzunehmen, um sie vor Shimada zu warnen. Dieser Susanoo, ihr Bruder, und Amaterasu, die haben so ein kleines Scharmützel laufen seit ewigen Zeiten. Und wir können an der Stelle vielleicht so viel verraten, dass Susanoo eben Shimada als Werkzeug verwendet, um gewisse Artefakte sich unter den Nagel zu reißen, die Amaterasu über den Erdball verteilt hat. Und wenn man diese vier Artefakte, vier sind es insgesamt, bekommt, dann hat man die Möglichkeit, Amaterasu endgültig zu vernichten. Und natürlich liegt das nicht in ihrem eigenen Interesse und auch nicht im Interesse von John Sinclair und Zuko oder Shao, die ja mit Amaterasu verwandt ist. Und deshalb werden sie alles versuchen, um Shimada in seine Schranken zu weisen. Das ist das grobe Konzept dieses Zyklus, der euch erwartet. Da haben wir jetzt natürlich jede Menge Details weggelassen, um es spannend zu halten. Es werden insgesamt circa 10 bis 11 Folgen sein. Die letzte Folge wird voraussichtlich die Folge 149 sein. Gestartet ist es jetzt mit der 132 und da kann man sich natürlich ungefähr an vier Händen abzählen, dass es außerhalb dieser 10 oder 11 Folgen noch andere Folgen geben wird. Das sind dann Einzelromane, die mit der Shimada-Handlung nichts zu tun haben, die aber zwischendurch hier und da mal eingestreut werden, um das Ganze etwas aufzulockern. Wir werden uns aber auf diesen Shimada-Zyklus, auf diese horizontale Handlungslinie über diese Folgen bis zur 149 konzentrieren.
Ja, vielleicht reden wir mal darüber, wieso das Ganze eigentlich zu einem Zyklus zusammengefasst wird. Denn John Sinclair-Fans werden ja wahrscheinlich wissen, dass die Shimada-Handlung über sehr viele weit auseinanderliegende Romane verteilt ist.
Ja, eine ganze Menge, also hunderte von Romanheften sind das ja. Der erste Auftritt von Shimada ist in der 281, Heft 281 gewesen. Den haben wir ja schon lange hinter uns. Und in den Heften geht es dann mit sehr großen Abständen, erst ein bisschen kleineren, aber dann später sehr großen Abständen weiter, bis zum Heft 978, sage und schreibe, bei dem der Shimada-Zyklus dann eigentlich erst beendet wird, nach vorher vielen 100 Heften Pause.
Was vermutlich keiner unserer Hörer jemals erlebt hätte, wenn wir es in der normalen Reihenfolge und im normalen Tempo gemacht hätten.
Und wir wahrscheinlich auch nicht.
Ja, ich habe die Befürchtung.
Ja, also wir haben uns natürlich überlegt, dass zum Teil mehrere hundert Hefte zwischen der nächsten Folge, bis zur nächsten Folge dann keine Lösung sein kann. Und der Shimada-Zyklus selber, auch in den Heften, soweit man ihn jetzt als Zyklus wirklich bezeichnen kann, hat auch nur etwa 12, 13 Hefte. Es sind auch noch ein paar Taschenbücher dabei. Es sind gar nicht so viele Shimada-Abenteuer eben. Aber es ist eine Figur, die mir zumindest über die Jahrzehnte immer absolut im Gedächtnis geblieben ist. Und das geht auch vielen anderen Hörern so, wie man aus dem einen oder anderen Kommentar und was man so aufschnappt hört. Shimada ist eine zu interessante Figur, um sie wegzulassen. Es ist aber auch nicht möglich, ihn in dieser originalen Weise in die Hörspiele reinzubringen. Und aus diesem Grund haben wir uns dann eben überlegt, die Handlung zu verdichten und natürlich auch ganz schön dran rumzuschrauben. Also wir werden uns viele Freiheiten nehmen. In den Romanen geht es da manchmal hin und her, was diese Artefakte angeht. Da werden dann auch einige Einzelabenteuer mit Shimada darunter sein, die wir dann vielleicht weglassen oder etwas bündeln, so dass wir eben auf diese insgesamt 10, 11 Folgen etwa kommen, die man fast so als so eine Art Staffel eigentlich innerhalb der Serie bezeichnen kann, die Shimada-Staffel, würde ich sagen.
Genau, und im Prinzip kann man ja jetzt, du hast ja gesagt, die Folge 132, aber irgendwie ist die Folge 134 ja auch nochmal so eine Art Einstieg, weil dort die Figur Jakub Jaljinkaya nochmal genauer vorgestellt wird. Seine Geschichte wird dort erzählt.
Genau.
Auch in einer sehr speziellen Art und Weise, relativ ungewöhnlich eigentlich für eine John Sinclair-Folge. Nämlich in Form von Rückblicken, die wir also erleben, während Jakub eigentlich mit Zuko und John Sinclair in deren Büro sitzt.
Genau, also Jakub ist der Erzähler in der Folge. Normalerweise haben wir ja Sinclair als Ich-Erzähler und in dieser Folge ist es tatsächlich Jakub Jaljinkaya, der uns von seiner Vergangenheit erzählt, die ja auch viele Facetten hat, die wir neu entwickelt haben. Wir haben also ihm eine Biografie gegeben, die im Zuge der ganzen Geschichte um Shimada auch nochmal sehr wichtig werden wird. Denn Heftleser wissen natürlich schon, dass Jakub Jaljinkaya auch eine Ninja-Ausbildung hat und dass er gewissermaßen der menschliche Todfeind Shimadas ist. Und warum das so ist, dazu haben wir uns einige Sachen überlegt und das wird in dieser Folge 134 als Auftakt erzählt.
Ja, und für den Zyklus haben wir relativ viel Aufwand auch betrieben, was die Recherche zur Kultur Japans, zu den Ninja, zu den Yakuza und so weiter betrifft. Und ich erinnere mich gerne an die Aufnahmen, jetzt auch zu den ersten Folgen, bei denen ja die japanischen Originalbegriffe, die in den Skripten verwendet werden, immer für Heiterkeit bei den Sprechern gesorgt haben.
Das stimmt, denn es war ja wirklich unser Ansinnen, auch eine gewisse Authentizität dann da reinzubringen. Wir haben uns ja über diese Geschichte, über die Biografie, wie eben gesagt, von Jakub Jaljinkaya jede Menge Gedanken gemacht und wir haben ihn da zurückgeführt ins Japan der letzten Jahrzehnte, aus denen er erzählt, aus seiner Kindheit, aus der Zeit vor seiner Kindheit von seinen Eltern wird erzählt, die mit der Yakuza zu tun hatten. Das sind Mafia-Clans, die aber noch einmal eine andere kulturelle Verwurzelung haben in Japan. Also die man jetzt nicht einfach als Mafia-Clans bezeichnen kann. Das würde ein bisschen kurz gegriffen sein. Die aber auch ähnlich hierarchische Strukturen haben. Zum Beispiel einen Oyabun oben als Chefe. Und darunter Kanbus, die dann so etwas in der zweiten Reihe stehen und dann wiederum Helfer und Helfershelfer. Und wir haben eben versucht, da viele originale Begriffe zu nehmen. Und um es den Sprechern etwas leichter zu machen, haben wir dankenswerterweise von Shimada himself, Shimada höchst selbst, höchstpersönlich, gesprochen von Gen Seto, der
ein Muttersprachler.
Genau, also japanischer Muttersprachler, ein sehr netter Mensch, auch er wieder. Es scheint sich wie bei Bernd Rumpf irgendwie durchzuziehen, dass die Superbösen immer die nettesten Sprecher sind. Ich hatte ihn nämlich gefragt zu einigen Aussprachen, ob es möglich wäre, dass er mir da ein bisschen helfen könnte, dass er einfach mir sagen könnte, wie sind die Betonungen und zum Beispiel, wenn da steht Ochiko als Name, wird es eben Ochiko ausgesprochen. Solche Sachen sind natürlich wichtig und Dann hat er aber gleich gesagt, das ist gar kein Problem. Er macht da Dateien fertig. Er nimmt das alles auf und schickt es als einzelne Datei und hat das tatsächlich auch so katalogisiert richtig, dass ich also sehen konnte, Sprachbeispiel 34 im Skript an der entsprechenden Stelle wurde so benannt von ihm und dann hat er die Datei so benannt, dass ich dann in der Aufnahme praktisch, wenn wir an die Stelle kamen, nur sagen musste, stopp, ich öffne kurz die entsprechende Datei, 3 Sekunden vorsprechen und da war dann von Genseto die korrekte Aussprache. Und das war natürlich dann trotzdem immer mal wieder eine Herausforderung. Denn wer kann schon einfach sagen, dass der Imamiya-Schrein ja der Göttin Kushina Dahime no Mikoto gewidmet ist? Das ist ja nicht ganz einfach auszusprechen. Und so gibt es halt viele, sehr viel längere Begriffe auch mitunter. Ja, und da haben die Aufnahmen hier und da noch ein bisschen länger gedauert. Ja. Das ist aber nur ein Beispiel für die Authentizität, um die wir uns bemüht haben. Es geht ja noch weiter, dass wir also zum Beispiel auch neue Musik haben, speziell dafür einspielen lassen. Da kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, Sebastian?
Ja, genau. Um das auch musikalisch etwas authentischer zu gestalten, haben wir jetzt für die bereits fertiggestellten Folgen und lassen auch für die kommenden Folgen weiterhin entsprechende Musik komponieren, die dann auch echte japanische Instrumente beinhalten wird. Jetzt nicht in dem Sinne, dass wir da nur traditionelle japanische Musik hören werden, sondern das Ganze wird halt im Rahmen unseres Sinclair Soundtracks mit eingearbeitet, so dass wir dann musikalisch einen schönen japanischen Einschlag haben werden. Die Folge 134 ist ja gerade fertig geworden und ich finde, das hat alles richtig schön funktioniert.
Ja, und das ist ja noch nicht alles mit der Musik, sondern es wird John Sinclair, nachdem er jetzt in den ersten Romanen dann ja erstmal in London und schließlich auch in San Francisco Kontakt zu nicht nur zu Jakob, sondern natürlich auch zu Shimada bekommt wieder, wird es ihn dann in den 140er Folgen vermutlich, sie sind noch nicht geschrieben, aber sehr vermutlich auch nach Japan natürlich verschlagen. Und das heißt, wir wollen das auch weiter durchziehen mit der Authentizität und das bedeutet, dass Sebastian sich da demnächst mal auf den Weg machen wird.
Ja, durch die Erfahrung bei Dead Zone mit den Aufnahmen von Originalschauplätzen, die ja da quasi noch ein Experiment oder eine Idee waren, aber sich dann bei der Produktion ja als regelrechter Traum herausgestellt haben, durch die Möglichkeit, die Spielorte dort auch authentisch akustisch abbilden zu können, haben wir uns gedacht, weil wir jetzt ja einen relativ umfangreichen Zyklus vor uns haben, machen wir das da auch wieder so. Und deswegen geht es für mich jetzt schon recht bald nach Japan, bewaffnet mit Mikrofonen, um dort auch wieder an den Spielorten unserer Geschichte authentische Aufnahmen zu machen.
Du wirst dich natürlich auf die Suche nach dem Blauen See machen, dem Shimada entstiegen ist, und in die Jigoku, in die Hölle hinabsteigen.
Das sowieso.
Das ist ja mal fest eingepreist.
Ich werde auf jeden Fall in einigen Schreinen vorbeischauen. Und
genau, Schreine spielen ja eine große Rolle. Also die Tempel, kann man dazu auch Tempel sagen eigentlich? Schrein klingt so ein bisschen nach Schrank immer, finde ich, ne? Also so eine.
Ja, die sind aber recht groß, diese Schreine, würde ich mal sagen.
Ja, ja, genau. Am Anfang habe ich immer gedacht, die Leute gehen da in so einen Wandschrank rein, in so eine Vitrine oder so.
Naja, die können ja alle möglichen Größen haben, ne? Also du kannst auch einen Taschenschrein haben. Das ist im
Erklär doch vielleicht mal kurz, was ein Schrein eigentlich ist, nur in 3 Sätzen.
Ja, ein Schrein ist im Prinzip eine Örtlichkeit, an der man mit den Geistern und Gottheiten der Shinto-Religion in Kontakt tritt. Und das kann sowohl eine groß angelegte Anlage sein im Sinne eines Tempels, kann aber auch ein kleiner Gegenstand sein, sozusagen, so eine Art Fetisch vielleicht, den man bei sich trägt und dann in einem stillen Raum sich zurückzieht und dort dann halt Kontakt aufnimmt, zum Beispiel mit Hilfe dieses Taschenschreins. Ja. Darüber hinaus werde ich mich natürlich ins tiefste Yakuza-Territorium begeben und dort mal
einfach schauen. Das Mikro mal hinhalten, ne?
Genau.
Wenn der nächste Drogendeal klar gemacht wird.
Richtig, ja. Genau. Genau, solche Sachen werden wir einfangen, um dann ähnlich wie bei Dead Zone das Ganze auch authentisch akustisch zu begleiten. Und ich bin wirklich riesig gespannt auf Japan. Und ja, ihr dürft gespannt sein, was ich von dort mitbringe.
Ja, und ich glaube, man kann das zum Abschluss vielleicht nochmal kurz sagen, dass das ja immer in beide Richtungen funktioniert. Also, dass wir natürlich hier Ideen haben, dann eben, wie wir sowas umsetzen, aber durch die Art, wie die Musik gemacht wird oder durch die Eindrücke, die du dann hast dort vor Ort, ergeben sich natürlich auch mal ganz neue Ansatzpunkte wieder noch, die wir in der Serie verwenden können
dann. Genau.
Also seid gespannt, wir sind es nämlich auch. Wir haben zurzeit bis zur Folge 141 geschrieben. Das sind schon wieder einige Shimada-Folgen, die da auch dabei sind, unter anderem die 140 und 141, das wird ein Zweiteiler sein. Und danach kommt dann ungefähr, also wir haben jetzt ungefähr auf der Hälfte des Shimada-Zyklus im Moment den Stand, und die zweite Hälfte wird dann eben sehr bestimmt sein von diesen neuen Eindrücken und von den späteren Taschenbüchern und Romanen, die dann bis zum Ende des Zyklus bei der 978, wie gesagt, kommen.
Vielleicht, wie sieht's denn aus? Kannst du schon was dazu sagen, ob wir auch ein paar richtig fette Ninja-Kämpfe erleben werden, wo John Sinclair und Zuko die Shuriken, die Wurfsterne um die Ohren fliegen?
Ja, da haben wir tatsächlich schon was. In der 140 zum Beispiel passiert da was. 140 und 141 wird ein Zweiteiler sein. In dem bekommen John und Zuko das unter anderem auch, vor allem John, mit Dämonentrommlern zusätzlich zu tun. Dämonentrommler sind ja nun nicht ganz identisch mit Ninja, aber es gibt da gewisse Verbindungen, dass eben auch diese Dämonentrommler für Shimada aktiv sind und dass durch diese Trommeln praktisch eine Beschwörung vorgenommen werden soll, die dann mitunter für Menschen tödlich endet. Das sind also sehr originelle und bisher noch nicht gehörte Elemente innerhalb der Serie, auf die ihr echt gespannt sein dürft. Und es wird, glaube ich, ein wirklich sehr farbiger Zyklus akustisch. Das können wir jetzt schon sagen.
Also gerade diese, wie ich ja vorhin schon sagte, diese Ninja in der Popkultur haben ja echt Ausprägungen, die ja wirklich im Bereich des Fantasy dann auch eher einzuordnen sind. Also mit magischen Fähigkeiten, mit Verwandeln in andere Gestalten und an Wänden langlaufen und 20 Meter hochspringen und solche Geschichten.
Genau, also da haben wir nicht immer alles übernommen, sicherlich gibt es ja auch schon in den Romanen da Anlehnungen, wenn wir zum Beispiel an Shimadas Höllenschloss denken, das ja auch in den Hörspielen da eine Rolle spielen wird. Ich will da jetzt noch nicht mehr dazu sagen, aber da wird es auch, aber es ist eben nicht einfach nur ein Schloss, sondern es ist ein Schloss, das dem, der sich dorthin verirrt, sehr im Gedächtnis bleiben wird. Das können wir jetzt schon verraten.
Und es kann fliegen. Sag mal, stimmt das denn, was ich gehört habe, dass du beim Schreiben dieser Folgen auch immer so einen schwarzen Kampfanzug trägst?
Meinst du meinen Schlafanzug?
Ja, Dennis, genau, dein Schlafanzug, den meine ich. Gut. Wenn du den jetzt anhast, dann können wir auch langsam zum Schluss kommen, nicht wahr?
Ja, Moment. Wir sind noch lange nicht am Ende. Es fehlt ja noch was.
Die Vorschau, und ich dachte, die sparen wir uns heute mal.
Nee, das können wir nicht machen. Wir haben jetzt so lange über die Folge 134 geredet. Die müssen wir auf jeden Fall bringen.
Na gut, dann Vorschau ab.
Am 31. Oktober 2019 erscheint John Sinclair, Sonderedition 13, Der Unheimliche von Dartmoor. Das Gefängnis von Dartmoor galt als ausbruchssicher. Dann jedoch gelang drei Insassen auf unerklärliche Weise die Flucht und ein Geist wurde im Dartmoor gesichtet. Am nächsten Tag setzte ein neuer Gefangener unter falschem Namen seinen Fuß in die Anstalt. Dreimal dürft ihr raten, das war ich, Oberinspektor John Sinclair.
Er war frei. Frei wie ein Vogel. Ginster und Heidesträucher, die den schlammigen Uferpfad des West Dart River säumten und weiter hinaufwucherten bis zu den Felsrücken der Hügel, wie Fell zwischen den Schuppen eines Drachenungetüms. Hier unten aber zwischen Nebelschwaden, glitzernd im Schein der Morgenröte, nichts als Moor. Ein Dartmoor-Pony. Es verwundet den Kopf hob und verfolgte, wie Stephen Boyle auf die Brücke aus glitschigen Granitplatten zutaumelte. Und im Fallen die scharfe Kante des Granits. Benommenheit. Dann Kälte. Bis zum Hals steckte er in der eisigen Brühe. Finger glitten hilflos über das seifige Gestein der Brücke. Er sank tiefer. Zoll für Zoll für Zoll. Als er aus dem Augenwinkel etwas auf sich zugleiten sah. Den Rumpf eines Bootes? Ein Handruder. An der Seite befestigt wie in einer venezianischen Focula. Darüber eine grünliche, knöcherne Gestalt.
Hier bin ich! Hier! Helfen Sie mir! Bitte!
Der Kiel kam näher.
Gut so.
Und näher.
Kommen Sie! Helfen Sie mir!
Bis der Fremde, nur noch eine Handspanne von Stephen Boyle entfernt, das tropfende Ruder aus der Focula zog.
Was?
Und verharrte.
Nein! Helfen Sie mir! Bitte! Nur noch ein kleines Stück! Helfen Sie mir! Ich...
Sie haben dich verraten, Rory.
Was?
Hörst du, wie sie kommen?
Wie?
Jetzt wirst du
sterben. Wer kommt? Helfen Sie mir, verdammt! Ich... Hilfe! Hilfe!
Aber du wirst es ihnen heimzahlen, Rory. Jedem Einzelnen von ihnen. Ja.
Mit einem traurigen Lächeln auf den Lippen schob die Gestalt das Ruder zurück in die Focula, tauchte das Ruderblatt in den moorigen Untergrund und führte das Boot mit langsamen, gleichmäßigen Schlägen zurück in den Nebel.
Am 27. November 2019 erscheint John Sinclair, Folge 134, Die lebende Legende. Vielleicht mein ungewöhnlichster Fall als Geisterjäger. Jakub Jajinkaya, Sukus und mein Retter im Kampf gegen den Ghoul Josip Semic, der meinen Tod bestellt hatte, besuchte uns auf dem Revier und berichtete uns, was ihn mit der Semic-Sippe verband und mit dem Ninja-Dämon Shimada.
Akai begann nicht etwa wie üblich im Stillen zu seinem Kami zu beten, sondern er sprach laut genug, sodass Shunsaku in seinem Versteck jedes seiner Worte zu verstehen vermochte.
Großer Susanoo no Mikoto, Herrscher über die Meere, Sohn von Izanagi und Izanami und Bruder der verfluchten Kami Amaterasu. Ich flehe dich um Hilfe an, auf dass du mir den Platz verschaffst, den ich verdiene, und jenen zerstörst, der nicht fähig ist, die Hidenobu zu führen. Schicke mir jenen Helfer, den du auserkoren hast, den Oyabu und Yoshinori zu vernichten. Ihm bringe ich diese Frau als Opfer dar.
Wie gelähmt verfolgte Shunsaku, wie Akai seine Bitte nicht nur an Susanoo richtete, sondern ebenso an
Emma Ho, Herrscher in den finstersten Tiefen der Jigoku, der du dich verbündet hast mit Susanoo. Hilf deinem Kami, meine Bitte zu erfüllen.
Er beschmutzte den Boden, die Luft und die Gebäude des Imamiya-Schreins mit seinen Worten. Und Susanoo und Emma Ho erhörten seine Bitte. Vor dem Schrein spaltete ein blauer Blitz die Luft. Und aus dem Spalt trat, wie aus einer anderen Welt, eine vermummte Gestalt, vom Kopf bis zu den Beinen in einen nachtschwarzen Anzug gehüllt. Der Kopf wurde von einer Kapuze bedeckt. Die untere Hälfte des Gesichts war hinter einer Maske verborgen. Das Einzige, was selbst Shunsaku in seinem Versteck nicht entging, war der eisige Blick der kristallblauen Augen, den die Gestalt auf den Kanbu Akai richtet, während ihre behandschuhte Rechte zum Schwert glitt, das an ihrer Hüfte blitzte.
Du hast mich gerufen, Kanbu Akai.
Am 31.10.2019 erscheint Sinclair, Dead Zone, Folge 4, Leviathan.
Er hatte gerade eine Kerze auf der Fensterbank entzündet und sich auf der zerschlissenen Matratze darunter einen Schuss gesetzt, als sich draußen auf dem Gang der Fahrstuhl öffnete. Die Flamme tanzte vor seinen Augen, nach rechts, nach links.
Was ist denn da los?
Und erlosch beinahe, als jemand die Tür aufriss. Schüsse? Greg, Jack oder Cliff? In seinen Augen irrelichterte es.
Hey, verflucht doch mal! Ich rede mit dir!
Angst? Aber... wovor?
Verdammtes Arschloch! Hilf mir mal!
Owens Tisch. Zwei Stühle, mit denen er hastig die Tür verbarrikadierte.
Hast du ein Handy? Ob du ein Handy hast, Mann! Aber scheiße!
Was hast du gesagt?
Ich muss Jelly anrufen. Wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen...
Der Tisch und die Stühle bekamen Flügel, als das untere Drittel der Tür hochflog, wie eine Katzenklappe. Hindurch schob sich etwas Dunkles, Unförmiges. Vier, fünf, acht haarige Beine und ein Gesicht, gespalten. Wie von einem Axthieb. Und dann drückte das Ding Cliff gegen die Wand, tastete, prüfte, durchgefallen. Cliffs Blut spritzte durch die Wohnung auf die Kerze. Dunkelheit. Und doch spürte Owen, dass der gespaltene Kopf auf einmal ganz nah war. Und Owen bestand die Prüfung. Dann war sie auf einmal da, im Türrahmen. Vielleicht wurde jetzt alles wieder wie früher. Früher war gut gewesen, besser als heute. Owen spürte nicht, wie die Mandibeln des Monsters sich um seine Hüften schlossen und ihm die Beine abtrennten.
Ja, soviel zu den Vorschauen. Fehlt nur noch der Zettel, der digitale.
Oh, der digitale Zettel. Ja, dann muss ich den gleich mal hervornehmen. Moment, es dauert kurz.
Oder auch lang.
So. Oh, ist ja der 6. Dezember. Nikolaus.
Wir werden beide verkleidet sein vor Mikro, versprochen.
Ja, liebe John Sinclair-Freunde, dann stellt die virtuellen Stiefel raus und wenn ihr brav wart, legen wir euch die neueste Podcast-Folge dann am 6. hinein. Oder, Dennis?
Ja, wenn nicht, dann kommen wir einfach als Knecht Ruprecht vorbei, ne? Ist klar. Und dann Knüppel aus dem Sack, heißt es dann.
Aus dem virtuellen Sack.
Ja. Freut euch schon mal drauf. Wir hören uns. Bis dann.
Bis dann.